SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous.» So nicht. Die SBB darf die Daten von Halbtags- und GA-Besitzern nicht sammeln, sagt der Datenschützer. Schottendicht. Österreich beschränkt die Einreise von Flüchtlingen. Wir holen die Reaktionen ab in Italien und auf der Balkanroute und fragen, wie reagiert Brüssel auf das Signal? Der Vater des Schengen-Vertrags, Robert Goebbels jedenfalls, hat wenig Verständnis dafür.
Viele Politiker wollen den Leuten vorgaukeln, mit Grenzkontrollen könnte man absolute Sicherheit schaffen, könnte man sich Flüchtlinge vom Halse halten und was immer auch. Die Wahrheit ist eine ganz andere,
sagt der langjährige luxemburgische Minister und Europaabgeordnete im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. Das blaue Halbtagsabo oder das blaue GA sind Auslaufmodelle. Seit dem letzten Sommer werden sie durch den neuen roten Swisspass ersetzt. Dabei kontrollieren Kondukteure das Abo neu mit einem elektronischen Lesegerät. Und das ist problematisch. Jetzt greift der eidgenössische Datenschützer ein. Gaudenz Wacker erklärt.
Der Appell des Datenschützers ist unmissverständlich. Löschen. So sollen SBB und Verband Öffentlicher Verkehr, kurz VÖV, jene Daten von ihren Passagieren löschen, die sie bei den Billettkontrollen mit dem neuen Swisspass sammeln. Gespeichert werden dabei unter anderem Uhrzeit der Kontrolle, Zugnummer oder Ausweisnummer des Passagiers und das 90 Tage lang. Allesamt heikle Daten, sagt der Datenschützer ad interim Jean-Philippe Walter.
Man weiß genau, wann sie gereist haben, wo, wohin oder wenn sie allein gereist sind oder mit jemand anderem. Und das kann auch ein gewisses Gefahr haben.
Verkehrsbetriebe wie die SBB könnten so theoretisch ein ganzes Bewegungsprofil ihrer Passagiere erstellen. 3,2 Millionen Einträge lagerten schon letzten Herbst in der Kontrolldatenbank der SBB, zu einem Zeitpunkt, als noch weniger Swisspässe im Umlauf waren als heute. Das gehe zu weit. Diese Datensammlung sei weder verhältnismäßig, noch beruhe sie auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage, sagt der Datenschützer nun. Die SBB argumentierten bislang, sie bräuchten die Kontrolldatenbank etwa, um Kundenfragen auch nach einer Reise noch beantworten zu können. Zur Löschaufforderung des Datenschützers äußert sich die SBB heute nicht direkt. Auf Anfrage betont die SBB aber erneut, sie verwende die Kontrolldaten nicht für Marketingzwecke und gebe diese auch nicht an Dritte weiter. Bis Ende Monat haben SBB und VÖV nun Zeit, dem Datenschützer mitzuteilen, ob sie seine Empfehlungen annehmen.
Gaudenz Wacker. Die weiteren Meldungen des Mittags hat nun Karin Britsch.
In der Ukraine hat die Partei der früheren Regierungschefin Julia Timoschenko die Regierungskoalition verlassen. Und Timoschenko rief die anderen Koalitionsparteien auf, ihrem Beispiel zu folgen. Der Schritt erfolgte, nachdem ein Misstrauensvotum gegen Ministerpräsident Arneni Jasenyuk im Parlament gescheitert war. Auch ohne die Stimmen von Timoschenkos Partei hat Jasenyuks Bündnis nach wie vor die nötige Mehrheit im ukrainischen Parlament. Die Weltgesundheitsorganisation WHO will bis Mitte Jahr 56 Millionen US-Dollar einsetzen für die Bekämpfung des Zika-Virus. Mehr als die Hälfte des Geldes soll für Informationsarbeit und für die Pflege von Betroffenen verwendet werden, heißt es in einem Bericht der WHO. Zudem geht es darum, den möglichen Zusammenhang zwischen dem Auftreten des Virus und den beobachteten Fällen von Neugeborenen mit zu kleinen Köpfen zu erforschen. Und es gelte, die Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen voranzutreiben. Angesichts der Spannungen auf der koreanischen Halbinsel demonstrieren die USA militärische Stärke. 4 F-22-Kampfflugzeuge der USA hätten die Stadt Osan im Nordwesten Südkoreas überflogen, melden die US-Streitkräfte in Südkorea. Sie seien von südkoreanischen Kampfjets begleitet worden. Mit dem Überflug reagieren die USA nach eigenen Angaben auf einen Raketenstart in Nordkorea. Laut nordkoreanischen Angaben hatte die Rakete einen Satelliten ins All gebracht. Der amerikanische Elektronikkonzern Apple wehrt sich gegen ein Gerichtsurteil. Dieses fordert Apple auf, der Bundespolizei FBI beim Entsperren eines iPhones zu helfen. Das Mobiltelefon gehörte einem der Attentäter, die im Dezember im kalifornischen San Bernardino 14 Menschen erschossen hatten. Die Polizei will Hinweise auf die Hintergründe zum Anschlag. Apple-Chef Tim Cook kündigte nun Widerstand gegen das Urteil an. Er nannte die Forderung einen beispiellosen Schritt, der die Sicherheit der Apple-Kunden gefährde. Die geplante Erhöhung der beiden Grimsel-Staumauern wird ein Fall für das Bundesgericht. Das Berner Energieunternehmen KWO zieht den Entscheid des Bernischen Verwaltungsgerichts weiter. Kurz vor Weihnachten hatte das Gericht entschieden, dass die beiden Staumauern des Grimselsees nicht erhöht werden dürften. Mit der Begründung, der Schutz der Moorlandschaft in dem Gebiet sei wichtiger als die Interessen des Stromproduzenten. Die KWO will mit der Erhöhung die Speicherkapazität des Sees ausweiten. Die Mediengruppe NZZ hat personelle Änderungen angekündigt. Die Chefredaktoren der Neuen Luzerner Zeitung und des St. Galler Tagblatts, Thomas Bornhauser und Pascal Landmark, treten zurück. Die beiden Zeitungen sollen näher zusammengeführt werden unter der publizistischen Leitung von Pascal Hollenstein. Er ist derzeit stellvertretender Chefredaktor der NZZ am Sonntag. Laut der Mediengruppe NZZ sollen beim St. Galler Tagblatt und bei der Neuen Luzerner Zeitung neu je ein Regionalchef eingesetzt werden. Das Wetter. Heute ist es meist stark bewölkt und lokal fällt Nieselregen. In den Bergen ist es teilweise sonnig. Die Temperatur liegt bei 3 Grad im Norden und bei 6 Grad im Süden. Morgen ist es zunächst ziemlich sonnig. Im Flachland hat es aber Wolkenfelder.
Es ist die große Herausforderung für Europa, die Hunderttausenden von Flüchtlingen. Es ist auch Thema am EU-Gipfel. Ab morgen brütet die EU über einen Verteilschlüssel, über Rückführungen. Sie wird verhandeln und wohl auch an die eigenen Grenzen stoßen. Einen Tag davor, heute, sendet Österreich ein Signal aus. Mit der freien Zuwanderung ist Schluss, ab heute, die Zahl der Flüchtlinge auf eine Obergrenze beschränkt. Das wird Auswirkungen auf die Nachbarländer haben, sicherlich auch auf die Balkanroute, über die viele Flüchtlinge kommen. Die Frage deshalb an den Osteuropakenner und Journalisten Norbert Mappes-Niedig. Wie reagiert man in Slowenien auf die Ankündigung aus Wien?
Man versucht, die Ankündigung möglichst vorwegzunehmen und man hat das auch schon getan. Man fürchtet natürlich gerade in Slowenien, einem Land, das nur ein Viertel der Einwohnerschaft Österreichs hat, zur Sackgasse auf dieser jetzt demnächst verstopften Balkanroute zu werden. Und deswegen lässt man nur so viele Flüchtlinge überhaupt noch ins Land, wie man dann auch weiter nach Österreich weiterreichen kann.
Welche Folgen hat das für die Länder südlich von Slowenien bis hinunter nach Griechenland? Schließen die nun einfach alle ihre Grenzen?
Zum Teil mit Bedauern, zum Teil ohne Bedauern. In Mazedonien freut man sich sogar sehr drüber, wenn man glaubt, dass das kleine Land damit wieder eine wichtige Rolle als so eine Art Torwächter an der Grenze Europas bekommen könnte. In Serbien ist man nicht so glücklich darüber, aber im Prinzip reagieren alle ähnlich. Man versucht nur so viele durchzulassen, wie man auch weiterreichen kann nach Österreich und Deutschland. Das Problem entsteht dann in Griechenland, denn mit Griechenland ist tatsächlich nichts abgesprochen. Aber zwischen allen Balkanländern weiter nördlich bis hin nach Österreich gibt es eine enge Kooperation zwischen den Polizeidirektoren. Man weiß seit Wochen sehr genau, was passieren wird, wie man reagieren wird, wenn Österreich seine tägliche Obergrenze einführt.
Die Einschätzungen von Norbert Mappes-Niedig, der die Balkanländer kennt. Wer sicherlich auch direkt betroffen ist von der neuen österreichischen Regelung, ist Italien. Denn wenn es kein Durchkommen gibt über den Balkan, bleibt noch der Seeweg von Griechenland nach Italien. Die Frage darum nach Rom an unseren Korrespondenten Franco Battel. Wie reagiert man in Italien auf die Neuerung?
In Italien kommen derzeit ja weniger Flüchtlinge an. Das hängt mit dem Winter zusammen, dass das Meer zwischen Afrika und Italien sehr unruhig ist. Das Thema ist ein bisschen aus den Schlagzeilen verschwunden. Auch gestern, als die Nachricht aus Österreich hier eintraf, hat das hier nicht zu einem Aufschrei geführt. Das könnte sich aber ändern, wenn ab Frühjahr dann wieder deutlich mehr Flüchtlinge hier in Italien eintreffen werden.
Was bedeutet es denn für Italien, wenn im Frühjahr mehr Flüchtlinge kommen?
Italien hat sich ja dazu verpflichtet, in sogenannten Hotspots sämtliche ankommende Flüchtlinge zu registrieren, sämtlichen Flüchtlinge die Fingerabdrücke zu nehmen, um ihnen so die Weiterreise Richtung Norden zumindest zu erschweren. Im Gegenzug pocht aber Italien darauf, dass andere EU-Mitgliedstaaten Kontingente, verpflichtende Kontingente von Flüchtlingen übernehmen. Zehntausende sollen es sein. Nur diese Verteilung, die ist bisher nicht richtig in Gang gekommen. Es wurden bisher nur einige hundert Flüchtlinge sowohl aus Italien als auch aus Griechenland weiterverteilt. Und sollte es bei dem bleiben, dann ist aus Italien mit heftigem Widerstand zu rechnen.
Danke nach Rom, danke Franco Batzel. Welche Konsequenzen hat die österreichische Grenzschließung allenfalls für die Schweiz? Das könne man noch nicht abschätzen, heißt es bei den zuständigen kantonalen und Stellen des Bundes. Zum Schluss noch nach Brüssel zu Oliver Washington. Morgen beginnt, wie gesagt, der EU-Gipfel, wo über die Flüchtlingssituation und die Verteilung der Migranten verhandelt wird. Jetzt am Vortag beschränkt Österreich die Einreise ins Land. Wie reagiert da die EU auf dieses Signal aus Wien, Oliver Washington?
Ja, es ist das Signal an die anderen Mitgliedstaaten, die bisher getroffenen Entscheide auch wirklich umzusetzen. Wien erhöht den Druck und genau darum geht es auch am Gipfel morgen Donnerstag und am Freitag hier in Brüssel. Die Staats- und Regierungschefs werden voraussichtlich keine neuen Entscheide fällen, so haben sich verschiedene Diplomaten im Vorfeld geäußert, sondern sie wollen Bilanz ziehen über das bisher Erreichte und sie sollen mit Nachdruck daran erinnert werden, dass eben die bisher getroffenen Entscheide auch umgesetzt werden müssen. Im Fokus steht damit zunächst Griechenland. Wir haben es gehört, Stichwort ist die Registrierung der Flüchtlinge, der Aufbau der Hotspots und zweitens sind eben auch die anderen Mitgliedstaaten in der Pflicht. Auch das haben wir gehört, dass sie die Flüchtlinge auch wirklich dann übernehmen.
Diese Strategie, dass sie die Flüchtlinge übernehmen, hat bis jetzt ja überhaupt nicht oder kaum funktioniert. Was jetzt, wenn das so bleibt, wenn es weiterhin nicht funktioniert?
Das ist so, das hat nicht funktioniert und deshalb rückt eben auch die Zusammenarbeit mit der Türkei immer stärker in den Fokus und vor dem eigentlichen Gipfel morgen findet dann auch ein Treffen von einzelnen EU-Chefs mit dem türkischen Ministerpräsidenten Davutoğlu statt. Die Türkei soll gegen Schlepper vorgehen, sie soll Flüchtlinge daran hindern, nach Europa zu kommen. Im Gegenzug würden einzelne EU-Länder dann direkt Flüchtlinge aus der Türkei übernehmen. Es ist in diesem Kontext von der Koalition der Willigen die Rede. Die große Frage ist, ob man morgen diesbezüglich, also bei dieser Zusammenarbeit, vorwärts kommt oder nicht. Und aktuell sieht es dann auch aus, dass eben dieses Vortreffen mit dem türkischen Ministerpräsidenten wichtiger sein dürfte als dann der eigentliche Gipfel der Chefs unter sich.
Danke für diese Einschätzungen. Danke an Oliver Washington in Brüssel. Und so geht es im Rendezvous weiter. In der Ukraine streiten die prowestlichen Regierungsmitglieder erbittert miteinander und waten dabei durch einen Korruptionssumpf. Die Bürger werden immer wütender. Kanada will den Schleier von der Schande wegziehen. 4000 indigene Frauen sind in den letzten 30 Jahren getötet worden und die Polizei schaute kaum hin. Gemütlicher wird's gegen 13 Uhr, da fahren wir mit der boomenden Lötschbergbahn durch die Berge. In Kiew protestieren wieder Menschen gegen die Regierung. Nur ist es diesmal nicht die prorussische Regierung wie damals auf dem Maidan. Jetzt gehen die Leute auf die Straße gegen die pro-westliche Regierung. Und im Parlament hat die Regierung gestern ein Misstrauensvotum nur knapp überstanden. Frage an den Politologen Andreas Umland in Kiew. Sind es vor allem die hohen Öl- und Gaspreise, die die Leute so unzufrieden machen?
Ich denke, diese Preiserhöhungen, die haben natürlich die Menschen hier sehr getroffen, weil das Land ja ohnehin durch den Krieg mit Russland in einer tiefen Krise ist. Und dann haben nochmal diese Erhöhungen, die auch auf Forderungen des Internationalen Währungsfonds zurückgehen, die Leute getroffen. Allerdings ist die Unzufriedenheit mit der jetzigen Regierung hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Reformen nicht schnell genug durchgeführt werden. Und jetzt wird eben hier immer mehr der Verdacht laut, dass auch die neue Regierung unter Arseniy Yatsenyuk und teilweise auch der Präsident unter dem Einfluss von sogenannten Oligarchen stehen und deswegen also diese neuen Demonstrationen hier.
Das heißt also, die Leute denken, dass die jetzige Regierung sich von den Oligarchen, von den Reichen im Lande gängeln lässt und darum Reformen blockiert?
Ja, so könnte man das sagen. Offiziell ist natürlich die jetzige Regierung ausdrücklich pro-westlich. Allerdings geht die Rhetorik und die Handlungen, die Realität aneinander vorbei teilweise. Die Rhetorik klingt oft sehr viel besser als das, was dann real passiert. Da scheint es immer noch viele Hinterzimmer-Deals zu geben und dagegen wendet sich jetzt der Protest. Und ich nehme an, dass das letztlich dann auch in einer Regierungsumbildung seinen Ausdruck finden wird.
Wie weit sind denn die Menschen enttäuscht von den Politikern, denen sie vor 2 Jahren noch zugejubelt haben und die jetzt auch als korrupt gelten, sowohl der Präsident Poroschenko als auch Regierungschef Jatsenyuk?
Also diese Korruptionsvorwürfe, die gibt es. Inwieweit die berechtigt sind, muss man auch immer sehen, weil hier natürlich viele Fehlinformationen im Lauf sind. Die beiden jetzigen führenden politischen Figuren, Petro Poroschenko und Arseni Jatsenyuk, waren auch vor 2 Jahren für viele der Revolutionäre nur sozusagen die zweite Wahl, weil das eben auch Repräsentanten noch des alten Systems sind. Die haben ihre politischen Karrieren begonnen in diesem alten System und sind auch von ihm geprägt. Und jetzt stellt sich immer mehr heraus, dass sozusagen das alte System weiterlebt und deswegen wird jetzt der Ruf nach einer neuen Politikergeneration, zunächst einmal nach einer technischen neuen Regierung, bestehend aus Technokraten laut.
Die Ukraine ist ja eine relativ junge Demokratie. Wie weit gibt es da überhaupt eine neue Generation von Politikern, die diese alte Garde ablösen könnte?
Also es gibt ganz eindeutig eine sehr dynamische neue Generation von Politikern, die ja auch teilweise schon in der Jatsenyuk-Regierung installiert waren, insbesondere eben im Wirtschaftsministerium. Der Rücktritt des Wirtschaftsministers hat ja die jetzige politische Krise hervorgerufen. Da gibt es viele junge Leute. Bis jetzt hat es aber noch keinen richtigen Wandel der politischen Elite gegeben. Das ist jetzt hier die zentrale Forderung der Experten, der Zivilgesellschaft, dass man eine Regierung bekommt, in der Technokraten, das dann eben vor allen Dingen junge Leute, die im Westen auch studiert haben, hier jetzt die Führung übernehmen für die nächsten Jahre.
Und was denken Sie, wie groß ist die Chance, dass eine solche technokratische Regierung sich tatsächlich durchsetzt in den nächsten Tagen und Wochen?
Also ich denke schon, dass es in dieser oder jener Form passieren wird. Wie genau das dann aussehen wird, ist jetzt nur schwer zu sagen. Das Problem eben auch sozusagen der alten Parteien und der alten Strukturen ist, dass die Ukraine abhängig ist von westlicher finanzieller Unterstützung, insbesondere durch den Internationalen Währungsfonds. Und diese westlichen Partner der Ukraine werden darauf drängen, gemeinsam mit der ukrainischen Zivilgesellschaft, dass es eine neue Regierung gibt, die sich deutlich von der jetzigen unterscheidet. Das ist eine etwas merkwürdige Situation und vielleicht auch aus demokratietheoretischer Sicht zu kritisieren. Aber wir sind hier in einem Übergang. Und es entsteht jetzt ein neues System, was sich gegen das alte System durchsetzen muss.
Sagt der Politologe Andreas Umland in Kiew. In Kanada rückt ein weiteres großes Verbrechen an den Ureinwohnern Kanadas in den Fokus der Öffentlichkeit. Diesmal geht es um indianische Frauen und Mädchen. Über 1200 von ihnen seien in den letzten 30 Jahren ermordet worden oder verschwunden. So berichtete die Polizei vor einem Jahr. Und sie gab zu, dass in solchen Fällen oft schlampig oder gar nicht ermittelt wurde. Der neue Premierminister Justin Trudeau hat vor seiner Wahl eine Untersuchung dieser Tragödie versprochen. Diese Untersuchung läuft eben erst an. Doch schon jetzt geht die Regierung von viel höheren Opferzahlen aus. Nicht 1200 Frauen und Mädchen seien ermordet worden und verschwunden, sondern gegen 4000. Frage an unseren Experten für Indigene, Thomas Akola. Wie ist man auf diese neuen Zahlen gekommen?
Justin Trudeau hat 3 Ministerinnen mit dieser Untersuchung beauftragt, die Ministerinnen für indigene Fragen, für Justiz und für Frauenfragen. Und die 3 Damen wollen das ganz gründlich angehen. Sie haben Hearings durchgeführt im ganzen Land, haben mit Angehörigen von Opfern gesprochen, mit Menschen, die ihre Frau, ihre Tochter, ihre Schwester verloren haben. Und sie haben dabei erfahren, dass sehr viele Fälle von der Polizei entweder nicht untersucht worden sind oder dass Angehörige die Fälle bei der Polizei gar nicht gemeldet haben. Deshalb sind sie zur Annahme gekommen, es können nicht nur etwa 1200 Fälle sein, wie das die Polizei vor einem Jahr bekannt gegeben hat. Die Zahl muss viel höher liegen. Wie hoch genau sie liegt, das weiß allerdings niemand.
Woran liegt denn das, dass viele Fälle gar nicht bekannt geworden sind?
Einmal bei der Polizei, die hat oft wirklich nicht sehr engagiert ermittelt, indianische Opfer oft als zweitklassig behandelt. Man muss da also von einer Form von Rassismus sprechen. Dann gibt es aber auch kulturelle Gräben. Die Beamten stammen vielleicht aus einer Großstadt und arbeiten da irgendwo in der Prärie oder im kanadischen hohen Norden, kommen nicht an die Bevölkerung heran, man findet den Kontakt nicht, man missversteht sich. Man kommt also nicht an die Informationen heran, die man braucht, um einen Fall aufzuklären. Und umgekehrt, die indianische Bevölkerung ist misstrauisch, fühlt sich nicht ernst genommen und wendet sich dann halt oft auch gar nicht mit einem Fall an die Beamten, wenn jemand vermisst wird.
Möglicherweise 4'000 getötete Frauen, also wo Opfer sind, sind natürlich auch Täter. Wer hat denn diese Frauen umgebracht?
Man muss wohl von zwei Täterprofilen ausgehen. Sehr viele Indianer sind in die großen Städte gezogen, weil es auf den Reservaten keine Arbeit gibt. Diese Menschen landen dann oft zu unterst auf der sozialen Leiter. Mädchen gleiten in die Prostitution ab. Und nun gibt es offensichtlich Leute, die diese Mädchen als Freiwild anschauen, sie misshandeln oder sogar töten. Ein sehr bekannter Fall ist derjenige des Schweinefarmers Robert Picton, der im Raum Vancouver über 20 Frauen umgebracht haben soll. Der Fall Picton hat dann eigentlich auch den Fokus auf die Gewalt gegenüber indianischen Frauen gerichtet. Die zweite Tätergruppe, die stammt aus der indianischen Gemeinschaft selbst. Auf den Reservaten gibt es große Armut, es gibt keine Jobs, es gibt keine Perspektiven. Dafür gibt es Drogenmissbrauch und halt auch häusliche Gewalt. Und bei häuslicher Gewalt ist natürlich auch die Hemmschwelle der Angehörigen höher, dass man zur Polizei geht.
Es ist ja jetzt nicht die erste Untersuchung über Gewalt gegen indigene Frauen. Was kann denn diese neue Untersuchung bringen?
Ja, was passiert, warum es passiert, warum die Polizei in diesen Fällen oft schlecht arbeitet. Ich glaube, da wird nicht viel Neues an den Tag gefördert werden. Und trotzdem kann diese Untersuchung einen Zweck erfüllen, wenn sie richtig gemacht wird. Sie gibt dann nämlich den Opfern und ihren Angehörigen ein Gesicht. Indianer werden sich dann ernster genommen fühlen als bisher. Es gibt ein Vorbild für diese Untersuchung, nämlich die Untersuchung über die Vorgänge in den Internatsschulen. Kinder wurden da ihren Eltern weggenommen, in ein Internat gesteckt, zwangsweise assimiliert, teilweise auch misshandelt dort. Da hat es eine große Untersuchung gegeben. Das hat die kanadische Bevölkerung richtig aufgerüttelt, als dieser Bericht im letzten Jahr vorgelegt worden ist. So ein Bericht könnte jetzt auch dieses Vertrauensverhältnis zwischen der Regierung und den indianischen Gemeinwesen aufbauen helfen. Dieses Vertrauensverhältnis fehlt heute weitgehend. Und das Vertrauensverhältnis wiederum wäre dann die Voraussetzung, dass man die Ursachen dieser Gewalt an Frauen angehen könnte, nämlich die Armut auf den Reservaten.
Sagt unser Experte für Indigene, Thomas Akula. Der Zug sticht ins Schwarze Loch und dann bleibt es dunkel für eine Weile. Wer durch den neuen Gotthard-Basistunnel fahren wird, bekommt wenig fürs Auge. Da böte sich die Bergstrecke eher an. Doch oben am Gotthard-Massiv hat man Angst, dass die SBB die Bergstrecke in Zukunft nur noch halbherzig betreibt oder vielleicht irgendwann gar nicht mehr unterhält. Dass ein neuer Tunnel auch genau das Gegenteil bewirken kann, nämlich eine Aufwertung der Bergstrecke, zeigt das Beispiel des Lötschberg-Basistunnels. Vor 8 Jahren wurde dieser eröffnet und er hat einen Aufschwung der Bergstrecke ausgelöst. Thomas Pressmann.
Aus dem Speisesaal des Hotels Blümis Alp in Kandersteg haben die Gäste einen tollen Ausblick auf die nahen Berge. Durch die Häuser hindurch erhaschen sie auch einen Blick auf die Zugstrecke. 6 der 20 Hotelzimmer bieten sogar Bergpanorama mit Bahnblick, Bahnlärm inklusive. Der sei hier in Kandersteg ein Verkaufsargument, sagt Hotelbesitzerin Maddie Weiss.
Wir haben also Touristen, die kommen aus Deutschland und können einfach Züge fotografieren. Die wollen ein Zimmer mit Sicht auf die Bahn. Das gibt es also auch. Von dem her ist der Zug für uns einfach etwas Wichtiges.
Er bringt Gäste. Die Eisenbahnbergstrecke sei die Lebensader der Region, sagt die Hotelchefin.
Es ist die Verbindung von uns und aus, auf Thun, auf Bern, in den Süden. Also für uns ist es einfach auch die Öffnung zur Welt, ein bisschen.
Tagesausflügler aus dem Mittelland kommen mit der Bahn, aber auch Gäste aus dem Ausland.
That's lovely. Thank you very much.
Thank you.
Thank you.
Okay.
Thanks. Bye. Bye-bye.
Im Tourismusbüro von Kandersteg hat sich gerade eine englische Familie über das Freizeitangebot im Berner Oberländerort erkundigt. Die Geschäftsführerin Doris Wandflu erinnert sich, als die ersten Züge durch den Basistunnel rasten, machen sich die Leute weiter oben in Kandersteg Gedanken, wie es mit der Bergstrecke weitergeht.
Wir Kandersteger gehören noch ein bisschen so zu den positiv denkenden Leuten. Wir tun nicht das Schlimmste am Anfang an befürchten.
Auch weil die Lötschbergbahn versprach, mindestens einen Zug pro Stunde und Richtung über die Bergstrecke fahren zu lassen. Dieses Versprechen hat sie gehalten. Mit finanzieller Unterstützung der Region betreibt die BLS sogar Marketing für den Zug. Lötschberger heißt er. Spezielle Angebote sollen Zugfahrer in die Berge locken. Die Bahn bietet günstige Tageskarten an. Sie unterhält auch Wanderwege.
Die BLS begrüßt Sie im Regio-Express Lötschberger nach Thun-Spiez. Frutigen, Kandersteg.
Einmal die Stunde kämpft sich ein moderner Zug mit S-Bahn-Ambiente die historische Bergstrecke hoch. Damit diese Züge fahren können, ist aber ein großer Aufwand nötig, vor allem wegen der Sicherheit. Von der Leitstelle in Spiez aus überwachen Bahnangestellte rund um die Uhr auf Monitoren die 60 Kilometer. Lawinen und Steinschläge bedrohen die Strecke. Ein Alarmsystem gibt ein Signal, wenn Steine ins Rutschen kommen. Regelmäßig müssen neue Schutzbauten erstellt werden. Die Bahn pflegt auch Schutzwälder so groß wie 800 Fußballfelder. 5 bis 10 Millionen Franken kosten der Unterhalt und die Sicherheitsmaßnahmen der Bergstrecke pro Jahr. Die BLS betreibt den Aufwand nicht nur für die Tourismuszüge. Nach wie vor schickt sie auch Güterzüge über die Strecke, wenn der Basistunnel überlastet ist oder wegen einer Störung nicht befahren werden kann. Doch die Ausflugszüge sind beliebt. Jahr für Jahr steigen die Fahrgastzahlen. Dank der direkten Anbindung an den Ballungsraum Bern, dank ausgeklügelter Marketingmaßnahmen pulsiert die Lebensader durchs Kandertal. Die Züge rollen weiterhin über die Bergstrecke, trotz des Basistunnels unten im Tal.
Le BLS vous souhaite la bienvenue et un agréable voyage dans le Regio Express Lötschberger à destination de.
Wenn beide Partner gut verdienen, zahlen Verheiratete mehr Steuern als Unverheiratete. Die CVP will das ändern und findet, diese Ungleichbehandlung sei auch ein Grund, weshalb gut ausgebildete Mütter zu Hause blieben, statt arbeiten zu gehen. Denn das verdiente Geld ginge ja gleich wieder bei den Steuern drauf. Dieser Anreiz sei falsch angesichts des Fachkräftemangels. Fragt sich, wäre eine steuerliche Entlastung wirklich ein Anreiz, damit mehr Mütter arbeiten gehen? Inlandredaktorin Andrea Jacki.
Zuerst ein erfundenes Beispiel. Herr und Frau Zbinden sind beide berufstätig. Sie sind verheiratet und haben 2 Kinder. Herr und Frau Graber gehen ebenfalls beide arbeiten. Sie haben auch 2 Kinder, leben aber im Konkubinat. Beide Paare haben je 150.000 Franken Bruttoeinkommen pro Jahr. Bei beiden verdient der Mann 70% der Gesamtlohnsumme. Der Unterschied zeigt sich bei den Bundessteuern. Da bezahlt das verheiratete Paar Zbinden rund 450 Franken mehr als das Konkubinatspaar Graber. Frau Zbinden überlegt deshalb, ob sie nicht besser daheim bleiben soll. Schließlich muss die Kinderbetreuung auch noch organisiert und bezahlt werden. Daniela Lützelschwab, Mitglied der Geschäftsleitung des Schweizerischen Arbeitgeberverbands, sagt, dass finanzielle Überlegungen bei Müttern tatsächlich eine Rolle spielten.
In der betrieblichen Praxis hören wir durchaus immer wieder das Argument von Frauen, dass sie sagen, dass sich eine erhöhte Erwerbstätigkeit nicht lohnt. Und in diesem Sinne glaube ich sehr wohl, dass es hier Fehlanreize gibt, die beseitigt werden müssten, um die Frauen zu motivieren, auch höhere Pensen aufzunehmen.
Auch Sandra Spieser spricht von Fehlanreizen. Sie ist stellvertretende Leiterin des Bereichs Finanz- und Steuerpolitik beim Wirtschaftsverband Economy Suisse.
Einer davon kann sein, dass es sich steuerlich eben nicht lohnt, für den Zweitverdienenden arbeiten zu gehen. Und das Grundproblem hier ist die Steuerprogression, also unser Steuersystem.
Weil je höher der Lohn, desto höher die Steuern. Bei verheirateten Paaren werden die Löhne zum Berechnen der Steuern zusammengezählt. Konkubinatspaare werden getrennt besteuert und sind daher bei den Bundessteuern besser gestellt. Zahlen aus dem Jahr 2013 zeigen, 50.000 Hausfrauen in der Schweiz hatten einen Studienabschluss in der Tasche. Arbeitgeberverband, Economy Suisse und der Bundesrat hätten diese Frauen jedoch gerne in der Arbeitswelt, wenn möglich in hohen Pensen. Denn die Schweiz hat zu wenig Fachkräfte aus dem Inland. Würden diese Frauen einer bezahlten Arbeit nachgehen, könnte das Problem kleiner werden, glaubt Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann. Darum möchte der Bundesrat Zweitverdiener bei den Steuern besser stellen. Das Eidgenössische Finanzdepartement hat Vor- und Nachteile der einzelnen Steuersysteme aufgelistet. Der Bundesrat entscheidet erst, wenn das Volk über die Abschaffung der Heiratsstrafe abgestimmt hat. Für Economy Suisse ist bereits klar, dass diese Initiative nicht der richtige Weg sei. Sandra Spieser:
Die Heiratsstrafe kann man auf verschiedene Arten und Weisen abschaffen, aber die CVP-Initiative gibt es zum Beispiel nicht vor, wie man das tun soll. Sie sagt nur, dass gewisse Lösungen ausgeschlossen sind und das ist in der Tat für uns nicht vorteilhaft.
So wäre mit der CVP-Initiative zum Beispiel die Individualbesteuerung vom Tisch. Also, dass jeder Ehepartner eine eigene Steuererklärung ausfüllt. Es gäbe aber nicht nur bei den Steuern Fehlanreize, sagt Daniela Lützelschwab vom Arbeitgeberverband. Damit Mütter vermehrt außer Haus arbeiten würden, bräuchte es auch
das zur Verfügung stellende Rahmenbedingungen, damit die Kinder insbesondere nach der Schule, vor der Schule versorgt sind und dann in dritter Linie dort und nach den betrieblichen Möglichkeiten die Arbeitsbedingungen so anzupassen, dass diese Mitarbeitenden alle eben in den Arbeitsprozess zurückfinden.
Flexiblere Arbeitszeitmodelle für Eltern also und gute Kinderbetreuungsstrukturen. Nur, diese Strukturen kosten wieder. Sandra Spieser von Economy Suisse könnte sich daher höhere Steuerabzüge für die Kinderbetreuung vorstellen. Ob die verheiratete Frau Zbinden aus unserem erfundenen Beispiel dann unter anderen Bedingungen weiterarbeitet oder ihr Pensum gar erhöht, würde sich weisen. Vielleicht wählt sie auch ganz bewusst eine Kinderpause. Steuern hin oder her.
Andrea Jacki. Gleich eins nach eins im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch mit dem Mann, der den Schengen-Vertrag quasi mit erfunden hat, also das Prinzip, das wegen der Flüchtlingskrise ins Wanken kommt. Zuerst aber noch die Schlagzeilen. Bitte, Karin Britsch.
Der eidgenössische Datenschützer verlangt von der SBB und vom Verband Öffentlicher Verkehr, dass bei Billetkontrollen des Swisspass keine Daten mehr gespeichert werden. Derzeit werden Uhrzeit, Zugnummer und die Nummer des Swisspass in einer Datenbank gespeichert und 90 Tage aufbewahrt. In der Ukraine hat die Partei von Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko die Regierungskoalition verlassen. Sie rief die anderen Koalitionspartner außerdem auf, ihrem Beispiel zu folgen. Timoschenkos Partei protestiert damit gegen die Arbeit von Ministerpräsident Jatsenyuk. Die Weltgesundheitsorganisation WHO will 56 Millionen US-Dollar für die Bekämpfung des Zika-Virus einsetzen. Verwendet werden soll das Geld unter anderem für Informationsarbeit, für die Pflege von Betroffenen und für die Forschung.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.